Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. In genau einer Woche, am Dienstagabend, wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Gastland ist in diesem Jahr Italien. Bei uns war das schon mehrfach Thema. Auf der offiziellen Webseite der italienischen Delegation ist von der glorreichen Vergangenheit des Landes die Rede und dass man jetzt daran anknüpfen wolle. Bei den eingeladenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern machte sich Unwohl sein breit. Es gab einen offenen Brief und wie sie jetzt mit dem Gastlandauftritt umgehen, beschäftigt uns gleich. Der Autor Vincenzo Latronico wird erzählen, was sie vorhaben. Einen Roman von Miriam Lacroix stellen wir Ihnen heute außerdem vor. Private Befindlichkeiten sind ein Spiegel der gesellschaftlichen Zustände. Olga Grasnova nutzt in vielen Romanen den familiären Mikrokosmos, um die allgemeine politische Lage genauer zu erkunden. Dieses Mal in ihrem 5. Buch mit dem Titel Juli, August, September schildert sie die nur an der Oberfläche alltäglichen Reibereien eines Ehepaares. Denn im Untergrund brodelt immer die russisch-jüdische Familiengeschichte. Olga Grasnova weiß, wovon sie spricht, denn die 40-Jährige stammt aus Baku und kennt die Verhältnisse von innen. Maike Fessmann hat diese zeitgenössischen Szenen einer Ehe gelesen.
Die juristische Unschärfe einer Ehe, so hieß Olga Grasnovas zweiter Roman nach ihrem kraftvollen Debüt »Der Russe ist einer, der Birken liebt«. Er erzählt von einer Scheinehe, die nur geschlossen wurde, um unter ihrem Schutz das wilde Leben zu genießen. Am Ende steht die Frage im Raum, ob es nicht allmählich Zeit wäre, eine Familie zu gründen. Ludmilla, die Ich-Erzählerin von Juli, August, September, dem mittlerweile 5. Roman der 1984 in Baku geborenen Autorin, hat eine 5-jährige Tochter. Sie heißt Rosa, wie ihre Urgroßmutter, eine Holocaust-Überlebende. Zum ersten Mal wollte sie bei einer Freundin übernachten, musste aber weinend abgeholt werden. Die Mutter der Freundin hatte aus einem Bilderbuch über Anne Frank vorgelesen.
Am Abend, nachdem ich Rosa ins Bett gebracht hatte, fragte ich Sergej, was er zu tun gedenke und ob Rosa irgendeine Identität brauche. Aber er schenkte sich lediglich ein Glas Wein ein und ging zurück zu seinem Flügel. Nachdem er sich hingesetzt hatte, drehte er sich noch einmal zu mir um und sagte, »Juden haben keine Wurzeln, Juden haben Beine«, lachte, prostete mir zu und wandte sich wieder von mir ab. In diesem Augenblick verfluchte ich ihn und seinen Steinway-Flügel.
Ein Kind zu erziehen ist schwierig genug, aber die Konfliktlinien, in die sich Lou, wie Ludmilla von ihrem Mann genannt wird, hineingestellt sieht, sind eigentlich nicht zu bewältigen. Auch Sergej, ihr Mann, kommt aus einer jüdischen Familie. Er ist Konzertpianist, ihm gehört die Berliner Altbauwohnung, er verdient das Geld. Obwohl er seit vielen Jahren in Deutschland lebt, gilt er noch immer als der Russe. Sie haben sich in New York kennengelernt und vor 7 Jahren geheiratet. Lou ist promovierte Kunsthistorikerin und arbeitet in einer Berliner Galerie. Nach einer Fehlgeburt hat sie sich eine Auszeit genommen. Doch eigentlich weiß sie nicht, wie sie den Verlust ihres Kindes verarbeiten soll.
Ich war auf der Messe in Miami gewesen und im 6. Monat schwanger, als ich mehrere Tage keine Kindsbewegungen mehr gespürt hatte. Eine amerikanische Ärztin bescheinigte mir für $1000 den Tod meines Kindes. Ich flog mit meiner toten Tochter im Bauch über den Atlantik und gab der Galerie die Schuld, was natürlich Unsinn war, mir die Sache aber vorerst leichter machte.
Juli, August, September ist der Roman einer Ehe- und Lebenskrise. Aber diese Krise findet mitten in den Verwerfungen der Gegenwart statt, die quer durch die kleine Familie hindurchlaufen. Sergej hat neuerdings Angst auf der Bühne. Seine Nervosität setzt ihn schachmatt. Lou weiß, unter welchem Druck er steht, aber helfen kann sie ihm nicht. Also begleitet sie ihre Mutter, mit der sie als Kind aus Aserbaidschan emigriert ist, nach Gran Canaria. In einem Ressort wird der 90. Geburtstag von Maya gefeiert, der jüngeren Schwester ihrer bereits vor beinahe 20 Jahren gestorbenen Großmutter. Maya und Rosa waren als Kinder zu Beginn des Zweiten Weltkriegs alleine aus ihrem weißrussischen Dorf geflüchtet.
Der Schöpfungsmythos unserer Familie lautete, Maya und Rosa haben überlebt.
Die 90-jährige Maya, die mit ihrer Familie aus Israel angereist ist, erzählt die Geschichte ihres Überlebens ganz anders, als Lucy kennt. In ihrer Version ist sie selbst die Heldin, während die Erzählerin bisher davon ausgegangen ist, ihre Großmutter habe die jüngere Schwester gerettet. Welche Version stimmt? Spielt es überhaupt noch eine Rolle? Und was hängt für Lus eigenes Leben davon ab? Im Urlaubsresort inszeniert Olga Krasnova die lautstarke Tragikomödie einer leidenschaftlich streitenden jüdischen Familie, wie sie in der deutschsprachigen Literatur seit einigen Jahren zum Topos geworden ist. Von Robert Menasse und Maxim Biller über Sascha Mariana Salzmann bis hin zu Dana von Zufrin und Dana Vohwinkel, um nur einige zu nennen. Schließlich reist Lou dem israelischen Teil ihrer Familie hinterher. Was sucht sie in Israel? Warum durchwühlt sie Majas Schränke? Ihre Tante Jelena liest ihr die Leviten.
Maja ist 90, lasse in Ruhe sterben und kümmere dich lieber um deine Ehe. Du bist kein kleines Kind mehr. Nicht deine tote Großmutter braucht dich, sondern deine Tochter.
Lou hat keine Ahnung, was sie ihrer Tochter fürs Leben mitgeben soll, die sich selbst sowohl deutsch als auch jüdisch identifiziert. Der Roman endet im September 2023, also kurz vor dem Terrorangriff der Hamas. Die Demonstrationen gegen die Justizreform zeigen eine Zivilgesellschaft in Aufruhr. Und Lou hat ein Foto ihrer Urgroßmutter entdeckt, auf dem sie ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Sie war in der stalinistischen Sowjetunion in der Psychiatrie. Ein weiteres Bruchstück in diesem Mosaik unausgesprochener transgenerationaler Traumata. Lou hat ihrer Tochter Russisch beigebracht, was aber hilft Rosa, die Sprache eines faschistoiden Landes.
Nichts Gutes kam für mich von der russischen Sprache und dennoch liebte ich sie, weil sie in mir Emotionen auslöste, die ich im Deutschen nicht kannte. Ich wusste einfach nicht, wie man ein Kind auf Deutsch liebte.
Wie schon in ihrem Debütroman steckt Olga Krasnova die ganze Energie in die Beschreibung äußerer Ereignisse. Das geht manchmal zu sehr auf Kosten der Innenwelt ihrer Hauptfigur, die merkwürdig gefühlsblind bleibt. So nachvollziehbar das sein mag, schadet es dem Verständnis des Romans, der sein Anliegen vielleicht doch zu behutsam verpackt. Gefühlsmäßig kann Lou den widersprüchlichen Anforderungen unmöglich entsprechen. Man kann das Depression nennen. Aber eigentlich ist Juli, August, September ein Roman über das Muttersein unter den politischen Bedingungen ständig neuer Zerreißproben. Antisemitismus ist eine davon.
Maike Fessmann über Olga Krasnova. Juli, August, September erschien bei Hansa, 214 Seiten für 24 Euro. Queer Writing, das treibt die noch sehr junge Kanadierin Miriam Lacroix um. Sie hat in diesem Bereich ein Universitätsstipendium erhalten, um sich genau damit auseinanderzusetzen. Und das tut sie jetzt in ihrem literarischen Debüt und fabriziert aus ihren Überlegungen schräge Geschichten. Ihr Lehrer, der Schriftsteller George Sanders, war begeistert. Die unendlichen Möglichkeiten der Liebe heißt Lacroix' Roman. Welche das wohl sein mögen, darüber fängt man sofort an zu spekulieren. Für Dina Netz fühlte es sich beim Lesen zuerst so an, als sei sie mitten in einem französischen Film gelandet, noch dazu in einem Klassiker.
Der französische Filmregisseur Alain René hat in den 90er Jahren in Smoking und No Smoking, ausgehend von einer Zigarettenpause, mögliche Varianten der Geschichten von 9 Personen erzählt, mit großer spielerischer Leichtigkeit, die ihm 5 César-Filmpreise einbrachte. Vorlage war das Theaterstück Intimate Exchanges von Alan Ayckbourn. René ging es um das Streben nach individuellem Glück, um die Kontingenz von Lebensläufen und die Tragweite kleiner Entscheidungen. An diesen Doppelfilmklassiker erinnert Miriam Lacroix' Debüt Die unendlichen Möglichkeiten der Liebe. In 8 Erzählungen variiert sie die Liebesgeschichte des lesbischen Paares Miriam und Allison, das in Vancouver lebt. Den Charakter des erzählerischen Experiments betont die Autorin, indem sie einer der Protagonistinnen ihren eigenen Namen gibt. Der erste Text ist gleich der stärkste. Er heißt Der Sinn des Lebens. Diese hochtrabende Überschrift ist nur halb ironisch gemeint, wie es Miriam Lacroix überhaupt meist gelingt, die Balance zu halten auf dem schmalen Grat zwischen Gedankentiefe und Ironie. Die Geschichte beginnt launig. Miriam und Allison wollen sich ein Bier holen und kehren mit einem Baby zurück, das sie auf der Straße gefunden haben. Jonah ist ihr Ein und Alles. Allison arbeitet, Miriam betreut das Kind. Die Babyparty, die Allisons Eltern für Jonah schmeißen, schildert Miriam Lacroix mit galligem Humor.
Ihre Bekannten verkündeten, Jonah sei ein sehr süßes Baby. Was hieß, aus ihm würde mal ein hässlicher Erwachsener werden. Das machte Miriam und Allison nichts aus. Hässliche Menschen mussten sich bessere Witze ausdenken oder einen siebten Sinn für Mode entwickeln. Sie saßen auf Gartenstühlen am Pool und Allisons Eltern füllten gelegentlich die Schüsseln mit Chips auf. Niemand schwamm. Miriams und Allisons Bekannte hatten es nicht so mit Schwimmen. Sie trugen eine Menge Schminke und aufwendig zu schnürende Stiefel.
Die Schwierigkeiten beginnen, als Jonah zum ersten Mal wirklich krank wird und keine Versichertenkarte hat. Dann taucht auch noch seine leibliche Mutter auf, die ihn zurückhaben will. Miriam LaCroix lässt das sich anbahnende Drama in ein völlig unrealistisches, aber konsequentes und liebenswertes Happy End münden. In dieser Erzählung darf Miriam die, Zitat, exakten Dimensionen ihres Glücks erfahren. So viel Zuckerguss gönnt die Autorin dem Paar in den anderen Geschichten nicht. Im zweiten Text, Zuckerhase, greift Miriam LaCroix zu Splatter-Elementen. Sie macht Allison und Miriam zu Kannibalinnen, die ihre Kinder verspeisen, diesmal die leiblichen. Dieses Motiv des Verschlingens aus Liebe verkehrt vielleicht bewusst das antike Motiv der größtmöglichen Verworfenheit, das in der patriarchal geprägten griechischen Mythologie zum Atridenfluch führte. In die unendlichen Möglichkeiten der Liebe kehrt es mehrmals wieder. Offenbar genügt es der Autorin nicht, mit ihren Liebesvariationen im Rahmen des üblichen menschlichen Wahnsinns zu bleiben. Dabei sind die Versionen der Geschichte, die eher konventionelle Lebensoptionen verhandeln, durchaus überzeugend. Flott, witzig und bissig erzählt LaCroix davon, wie Miriam und Allison nach einem gemeinsam verfassten lesbischen Ratgeber-Bestseller ihren Status als queere Ikonen eher konservieren als leben. Wie Allison, als die beiden keine gemeinsame Sprache mehr finden, verschwindet und als eine andere zurückkehrt. Wie Miriam, die in vorigen Geschichten in Depressionen versinkt, Karriere macht und Allison für ihre Zwecke benutzt. Hier scheint auch einmal ein politisches Thema auf. Verschiedene Haltungen zum Klimawandel trennen die beiden schließlich. LaCroix seziert die Dynamiken in Paarbeziehungen genüsslich und findet treffende Worte und Bilder für die Liebe in verschiedenen Phasen. Hier das alternde Paar, das sich nach seinem Bestseller eher aus Marketinggründen als aus Überzeugung entschließt, zu heiraten.
»Findest du nicht, dass ich gut aussehe?«, fragt sie. »Doch, natürlich«, sage ich und denke daran, wie sie früher aussah, als wir jung waren und ich sie genug liebte, um ein Buch über unsere Liebe zu schreiben. Hübsch, aber auf eine etwas müde Art. Sie zieht ihr Kleid für die Hochzeitsfeier an. Eine gebauschte Wolke aus rosa Tüll, zu stark ausgestopft an der Brust. Und ich muss mich mit der heutigen Realität abfinden. Sie sieht aus wie eine Darstellerin ihrer selbst.
Mehr solche Geschichten darüber, wie schwer es ist, die Liebe über alle unerfüllten Erwartungen und geplatzten Träume hinweg zu retten, würde man sich von Miriam LaCroix wünschen. Und dafür weniger Thriller und Splatter. Aber im Gegensatz zu Alain René scheint LaCroix ihren Figuren dafür nicht genug zu vertrauen.
Dina Netz über Miriam LaCroix, die unendlichen Möglichkeiten der Liebe. Aus dem Englischen übersetzt von Anke Caroline Burger, Tropenverlag, 256 Seiten für 24 €. Verwurzelt in der Gegenwart. So ist eine Reihe von Veranstaltungen überschrieben, die es auf der Buchmesse aus Anlass des Gastlandauftritts geben wird. Es ist eine kleine Reihe parallel zum offiziellen Auftritt und sie wurde von den Schriftstellern selbst organisiert und soll ein anderes Italien vermitteln. Federführend war Vincenzo Latronico. Sein letzter Roman auf Deutsch hieß Die Perfektionen und ist bei Klasen erschienen. Ich habe Vincenzo Latronico in Uruguay erreicht und ihn zuerst gefragt, wie es überhaupt zu dieser Initiative kam.
Also die italienische Beteiligung als Ehrengast in der Buchmesse wurde nicht durchsichtig gehandhabt. Als das Programm veröffentlicht wurde, wussten die eingeladenen Autorinnen weder, wer sonst noch anwesend sein würde, noch welche Themen behandelt wurden. In der Mitteilung, beginnen mit dem Titel Verwurzelt in der Zukunft, wurden viele Schlüsselworte mit Bezug zur konservativen Politik genannt. Und die Gästeliste hatte Abwesenheiten, vor allem Roberto Saviano, und Einladungen, die man nur mit politischen Gründen erklären könnte. So organisierten sich etwa 40 Autoren, um einen Protestbrief zu verfassen. Und wir erhielten sofort die Unterstützung des Berlins, um ein paralleles Programm zu entwickeln.
Ja, wir haben über diesen Protestbrief damals auch berichtet. Den haben, glaube ich, 41 Schriftstellerinnen und Schriftsteller unterzeichnet und ihrem Unwohlsein Ausdruck gegeben, auch angesichts der Situation der Kultur insgesamt. Erklären Sie uns noch ein bisschen, Vincenzo Latronico, warum Sie weitere Veranstaltungen unbedingt notwendig fanden. Was für einen Akzent wollen Sie setzen?
Also da gab es ein Paradox. Im italienischen Programm der Buchmesse war die Einmischung der Politik klar, aber die aktuellen politischen Themen, die Kriege, die Rückkehr des Faschismus, die Zensur, wurden überhaupt nicht erwähnt. Das erschien uns ein Versuch, den zivilen Wert der Literatur zu neutralisieren. Es schien uns auch im Einklang mit einem zunehmend repressiven kulturellen Klima in Italien zu stehen. Fälle von Zensur von SchriftstellerInnen sind sehr häufig geworden. Roberto Saviano wurde von der Regierung verklagt. Donatella di Pietrantonio und Antonio Scurati wurden im Fernsehen zensiert. Christian Raimo läuft Gefahr, wegen seiner politischen Äußerungen seine Stelle als Lehrer zu verlieren. Und wir hielten es für sehr wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, das klingt alles sehr dramatisch und mein Verdacht ist auch, dass man bei uns die Lage noch ein bisschen unterschätzt. Nun wollen Sie mit diesem zweiten Programm ja auch etwas bewirken. Erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie vorhaben, welche Themen behandelt werden sollen.
Also die Eröffnungsveranstaltung, dessen Titel ist In der Gegenwart verwurzelt, ist eine Diskussion über die kulturelle und politische Situation in Italien mit Paolo Giordano, Francesca Melandri, Antonio Scurati und Melanie Mazzucco. Wir haben Gespräche über Zensur mit Roberto Saviano und mit Paolo Giordano und mit Donatella di Pietrantonio. Wir haben ein Gespräch zwischen Elena Janicek und Katja Langemüller über die Rückkehr der Geister des Totalitarismus. Das sind alle Themen, über die Schriftsteller in Italien täglich diskutieren und schreiben. Aber im offiziellen Programm war keine Spur davor zu finden.
Man kann natürlich trotzdem darüber sprechen, auch im offiziellen Programm, weil wir als Moderatorinnen und Moderatoren und auch die Autorinnen und Autoren selbst alle Freiheit haben, zu sagen, was sie denken. Das glaube ich
ja,
schon.
Ja, natürlich. Und das hoffen wir sehr. Und das, ich glaube, dass die Autorinnen, die der Brief unterschrieben hat, werden das auch natürlich machen.
Ja, wie schätzen Sie denn den Gastlandauftritt Italiens insgesamt ein? Ist das ein positiver Impuls vielleicht auch für die Literatur in Italien?
Trotz allem, ich denke schon, ja. Das ist generell ein guter Moment für italienische Literatur in der Welt. Ein Roman von Elena Ferrante wurde von der New York Times zum wichtigsten des Jahrhunderts gewählt. Es werden viele literarische Erstromane übersetzt. Allein in Deutschland sind in den letzten Wochen die Romane von Greta Olivo, Olga Campofreda und Davide Coppo erschienen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und das noch vor ein paar Jahren gab es nicht. Und das ist gut. Und die Buchmesse ist nicht nur ein kulturelles Projekt, sondern auch ein industrielles Event. Und in dieser Hinsicht, finde ich, wird sie sehr, sehr wichtig sein. Eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Natürlich, ich hoffe auch, dass diese Mobilisierung, die durch den Protestbrief und dieses kleine Programm entstanden ist, hier nicht endet. Das ist, ich glaube, unsere Hoffnung. Vielleicht wird das zu einer stabilen kulturpolitischen Organisation. Das ist etwas, das wir brauchen.
Vielen Dank, Vincenzo Latronico, für die Einschätzung der Lage in Italien und das alternative zweite Programm, das die Schriftstellerinnen und Schriftsteller selbst entwickelt haben und auf der Buchmesse präsentieren werden. Grazie mille.
Vielen Dank, Frau Albers.
Details zu dem offiziellen und dem alternativen italienischen Programm finden Sie auf der Webseite Italia Francoforte 224. Im Büchermarkt werden wir berichten von der Buchmesse und über alles, was dort passiert, live aus Frankfurt. Der Nobelpreis für Physik steht nach den Nachrichten im Mittelpunkt von Forschung aktuell. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.